Dieses schöne Musikstück aus dem Elia, er sammelt seine Herde, hat uns ja geradezu eingestimmt jetzt auf den nächsten Abschnitt aus dem Propheten Micha. Denn auch da geht es darum, um den lebendigen Gott, der seine Herde sammelt. Der aber nicht nur seine Herde sammelt, sondern ihr auch begegnet. Und so wollen wir uns diesen Bibeltext zuwenden, um den es heute gehen soll, Micha Kapitel 2. Wer eine Bibel hat, kann mitlesen, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Gestern ging es ja darum, dass dieser lebendige Gott aus seinem Himmel heraustritt und herunterkommt auf die Erde, uns entgegen. Und immer dann, wenn das geschieht, geraten unsere festen Fundamente ins Wanken. Heute geht es um das Thema, wie reden wir evangeliumsgemäß vom Zorn Gottes? Meine erste Frage lautet, was haben Sie sich bei diesem Thema gedacht, als Sie es im Programm gelesen haben? Gut, wir können jetzt hier keine Umfrage starten, das würde mich trotzdem interessieren. Können wir ja nachher noch drüber sprechen oder in der Fragerunde. Vielleicht geht es andersherum und Sie sagen, aber lieber Herr Dreizer, woraus, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Wie kommen Sie denn darauf? Meine Frage an Sie, wann haben Sie zum letzten Mal eine Predigt zu diesem Thema gehört? Das ist schon eine Weile her, wenn überhaupt, oder? Also, bevor wir aber uns dann der Sache nähern, hören wir zunächst auf den Bibeltext, auf Gottes Wort. Ich lese aus Micha Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Weh denen, die Schaden zu tun trachten und gehen mit bösen Gedanken um auf ihrem Lager, dass sie es frühe, wenn es Licht wird, vollbringen, weil sie die Macht dazu haben. Sie reißen Äcker an sich, sie nehmen Häuser, wie sie es gelüstet, so treiben sie Gewalt mit eines jeden Hause und mit eines jeden Erbe. Darum spricht der Herr, siehe, ich ersinne wieder dieses Geschlecht Böses, aus dem ihr euren Hals nicht ziehen und unter dem ihr nicht so stolz dahergehen sollt, denn es soll eine böse Zeit sein. Zur selben Zeit wird man einen Spruch von euch machen und klagen, es ist aus, so wird man sagen, wir sind vernichtet. Meines Volkes Land kriegt einen fremden Herrn. Wann wird er uns die Äcker wieder zuteilen, die er uns genommen hat? Jawohl, ihr werdet keinen Anteil behalten in der Gemeinde des Herrn. Und jetzt kommt ein neuer Abschnitt mit Vers 6. Micha und seine Kollegen werden mit einer Art Redeverbot belegt. Etwas grob gesagt, ihr lieben Propheten, haltet das Maul. Geifert nicht, so geifern sie. Solches soll man nicht predigen. Wir werden nicht so zu Schanden werden. Ist denn das Haus Jakob verflucht? Meinst du, der Herr sei schnell zum Zorn? Sollte er solches tun wollen? Und jetzt kommt die Antwort des Micha darauf. Es ist wahr, meine Reden sind freundlich den Frommen. Aber ihr steht wieder mein Volk wie ein Feind, denn die Leute, die aus dem Krieg kommen, denn wie Leute, die aus dem Krieg kommen, raubt ihr Rock und Mantel denen, die sicher dahergehen. Ihr treibt die Frauen meines Volks aus ihren lieben Häusern und nehmt von ihren Kindern meinen Schmuck auf immer. Darum macht euch auf. Ihr müsst davon. Ihr sollt an dieser Stätte nicht bleiben. Um der Unreinheit willen muss sie unsanft zerstört werden. Und jetzt bringt Micha noch ein sehr drastisch-sarkastisches Wort am Schluss, wenn ich ein Irrgeist wäre, ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen, das wäre ein Prediger für dieses Volk. Ja, was haben Sie bei diesem Thema gedacht? Also wenn man von diesem Thema der Zorn Gottes, von dieser Wirklichkeit, es ist ja kein Thema, sondern eine Realität, wenn man davon spricht, darüber nachdenkt und überhaupt anfängt, dann kommt als eins der ersten Einwände oder Gedanken, wie bitte? Gott zürnen? Das ist doch Gottes unwürdig. Wie gibt's denn so etwas? Gott soll zornig werden? Wir sind ja alle so ein bisschen getaktet von unserer geistesgeschichtlichen Herkunft. Vom lieben Gott wissen wir alle Bescheid, aber dass er auch dazwischen grätscht, dass er zürnt, ist das nicht eine primitive vorchristliche Gottesvorstellung? Verstehen Sie, die alten Griechen hatten ja die Idealvorstellung, dass der Gott oder die Götter in erhabener Ruhe gethront sind. Sie lebten über dem Treiben dieser Welt. Und sie lebten jenseits von aller Freude, allem Zorn, aller Trauer, in ungetrübter Ruhe. Ataraxie haben das die Griechen genannt. Das kam nicht an sie heran. Und nun begegnet uns im Zeugnis der Propheten ein Gott, der menschliche Züge hat, der weint, der lacht, der Schmerzen hat, schreit wie eine Gebärende, der zürnt, der sich erbarmt. Also die ganze Bandbreite von menschlichen Gefühlen, wozu wir in der Lage sind, hat dieser lebendige Gott auch. Und damit steht die Botschaft der Bibel quer zum Trend. Gott soll zornig werden? Ist das nicht eine unwürdige Vorstellung? Denn darin sind wir uns wahrscheinlich einig. Der Apostel Jakobus sagt einmal, der Zorn eines Menschen, der richtet nicht das an, was man die Gerechtigkeit Gottes nennt. Würde ich sagen, lieber Jakobus, wie recht hast du? Ich erinnere mich noch daran, zu Hause, als unsere vier Kinder noch zu Hause waren, bin ich einmal ausgerastet und unser Sohn sagte, Papa, schrei nicht so laut, mir tun die Ohren weh. Ja, das soll es ja mal geben. Ja, aber bei Ihnen ist das nie vorgekommen, das weiß ich ja, aber bei uns kam das vor. Wie ist denn das? Ja, der Zorn von uns Menschen, dann wird aus dem Zorn der Wutanfall. Und der Wutanfall kippt um in Grausamkeit. Zorn, das ist bei uns sehr negativ belastet und natürlich verstehen wir auch, warum. Und Gott soll zürnen? Ja, Moment. Da gibt es eine Besonderheit in der Gottesoffenbarung des Alten und Neuen Testamentes, dass die Bibel in menschlicher Sprache von Gott spricht. Er hat uns als sein Ebenbild geschaffen und wir kennen die ganze Bandbreite der Gefühlsregungen. Und Gott kennt sie auch. Wir kennen sie deswegen, weil wir als sein Ebenbild gemacht worden sind. Wir kennen auch die Reaktion des Zornes nur. Wenn hier die Rede ist vom Zorn Gottes, dann denken Sie sich bitte unsere menschliche Verzerrung, Maßlosigkeit, Wut weg. Die kennen wir sehr gut, oh ja. Gottes Zorn gehört zu einer anderen Gattung. Es ist die göttliche Seite. Da ist diese Grausamkeit, diese Willkür, die plötzlich an die Decke geht wegen nichts und wieder nichts. Die müssen wir wegdenken. Das ist nicht ganz einfach, weil wir in unserem Erfahrungshorizont natürlich nur dieses eine kennen. Aber es bleibt immer noch übrig, dieses Zeugnis der Heiligen Schrift vom Zorn Gottes. Und hier ist ja auch in Kapitel 2 davon die Rede. Meinst du denn, Gott sei schnell zum Zorn? Und das hat mich auf das Thema gebracht. Und darum die Frage, wie reden wir eigentlich evangeliumsgemäß über diese Wirklichkeit? Sie einfach verdrängen, verschweigen, ist ja nun auch keine empfehlenswerte Lösung. Mir ist eins aufgefallen, die Bibel spricht vom Zorn Gottes in der Regel im rechtlichen Kontext. Im rechtlichen Kontext, das heißt, da ist die Rede von einem gerechten Urteil Gottes. Zorn Gottes meint sein heiliges, unwandelbares Nein zum Bösen, zum Gemeinen, zur Sünde. Da gibt es eine Wirklichkeit im Universum und darüber hinaus, die sagt dazu grundsätzlich Nein. Die andere Seite dieser selben Münze lautet, und das ist dieser kostbare Satz im 1. Johannesbrief, Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Licht heißt nicht, wir verstehen alles. Das müssen wir uns unter Schmerzen abschminken. Nein, Gott ist nicht der, der in unser Schächtelchen passt. Aber es ist an Gott nichts, was gemein, was sündig, was brutal, was abgründig und böse ist. Und nun gehen Sie mit mir mal einen ganz kurzen Weg auf diesem schwankenden Grat. Wenn das wäre, dass auch das Sündige, Böse, Diabolische, Gemeine in Gott wäre, dann würde ich Gott dienen, indem ich es tue. Sorry, ahnen Sie, in welche Abgründe man da hinunterstürzen kann? Diese Aussage, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis, bringt mir eine ganze Reihe neue Fragen. Das ja. Aber da hat die Bibel sowas wie einen Pflock hineingeschlagen in den Boden und an den kann ich mich halten. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Die Bibel spricht vom Zorn Gottes und wir werden jetzt, wenn wir durch den Bibeltext gehen, noch an manchen Stellen darauf zu sprechen kommen. Und dann redet die Heilige Schrift davon, wenn sie davon redet, vom Zorn Gottes, vom Kontext des Gerichtes, vom Kontext des großen, endzeitlichen letzten Schlussstriches. Gott vergilt einem jeden nach seinen Werken. Auch diesen Satz dürfen wir nicht aus dem Zusammenhang herausreißen. Aber die Botschaft von einem gerechten Gericht Gottes ist Teil des Evangeliums. Machen wir doch mal wieder die Gegenprobe. Schauen Sie, Sie und ich, wir wissen genau oder anteilig, wie viel Unrecht, wie viel millionenfaches Unrecht in dieser Weltgeschichte geschehen ist. Millionen Menschen haben ihr Leben verloren für nichts und wieder nichts. Ihnen ist bitteres Unrecht geschehen und keine Instanz dieser Welt hat Ihnen Recht verschafft. Das ist die brutale Wirklichkeit, wenn wir nur mal so ein bisschen in die Weltgeschichte schauen. Wissen Sie, wenn ich das nicht glauben könnte, dass es am Ende der Zeit ein gerechtes Urteil gibt, dann müsste ich Zyniker werden. Dann wäre ich kein Christ mehr. Wenn ich wissen müsste, dass all das erlittene Unrecht ungesühnt, unwiederhergestellt in den Orkus, in den großen Abguss der Weltgeschichte hinuntergespült wird und dort verschwindet und kein Gott und nichts sich um ein letztes gerechtes Urteil bemüht, dann könnte ich kein Christ sein. Also spüren Sie, dass die Botschaft von einem letzten Urteil Gottes ist ein fester Bestandteil des Evangeliums. So hat es Paulus gesagt mit seinen Worten. Wir berühren also ein Thema, das zentral ist für den christlichen Glauben und nicht nur für so ein paar spleenige Sondertheologen. Deswegen schauen wir doch jetzt mal der Reihe nach in den Bibeltext und kommen auf dieses Thema so oder ähnlich immer wieder zurück. Schauen Sie mit mir in Vers 1. Jetzt will ich mal schauen. Ja. Vers 1. Wehe denen, die Schaden zu tun trachten und gehen mit bösen Gedanken um auf ihrem Lager, dass sie es früher, wenn es Licht wird, vollbringen, weil sie die Macht haben. Wenn in der Bibel ein Wehruf steht, dann heißt das nicht, der Nachbar hat gesehen, wie wir als Kinder Kirschen geklaut haben und sagte, warte, das erzähle ich euren Eltern. Das ist ja etwas unangenehm, aber harmlos. Wenn ein Wehruf erklingt, dann ist das A, eine Wertung. Eine Wertung, auf die ein Urteil folgt. Da ist die Rede von Menschen, die nachts, also noch im Halbschlaf, bereits ihre Pläne machen, wie sie sich das nächste Haus und Grundstück unter den Nagel reißen können. Denn da heißt es hier, sie reißen Äcker an sich, sie nehmen Häuser, wie sie es gelüstet, sie treiben Gewalt. Es sind Menschen, die von ihrer Position auch die Macht dazu haben. Nun haben wir in Deutschland ja Gott sei Dank ein sehr solides, rechtssicheres System und alle Möglichkeiten der Gerechtigkeit. Aber in dieser Zeit in Israel im 8. Jahrhundert vor Christus, da gab es auch Menschen, die Zugang hatten zum Recht, Urteil sprechen mussten. Nur das Recht, die Justiz war tiefgradig oder hochgradig korrupt. Und Menschen, die dann nun besonders an der Quelle saßen, die konnten ein Urteil, einen Rechtsprozess, es ging vielleicht um Schulden, eine Überschuldung, so steuern, dass sie dann das Gebäude, das Grundstück sich unter den Nagel gerissen haben. Da gibt es einen merkwürdigen Satz. Ich sagte gestern, der Prophet Jesaja ist so etwas wie die längere Form von Micha. Wer das mal für sich noch lesen will, in Jesaja Kapitel 5, Vers 8, finden wir den Satz: Wehe denen, die ein Haus zum anderen bringen, einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Also eine mit List und Tücke errungene Monopolisierung. Schauen Sie mit offenen Augen in die Weltgeschichte. Das ist ja nicht so, als ob das vergangen ist. Wer schläft, sündigt nicht, sagt das Sprichwort. Hier trifft es nicht zu. Hier sind Menschen in rastlosem Eifer, die sagen, wann wird es endlich hell und ich weiß schon, wie ich mir das Grundstück von Witwe Bolte, sag ich mal, nein, nicht Witwe Bolte, sondern irgend sonst jemand, an Land ziehe. Sie haben die Macht dazu. Ihr Status, ihr Amt oder Beziehungen ermöglicht es ihnen, sich rücksichtslos durchzusetzen. Sie begehren Felder. Dieses Begehren erinnert uns an das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nächsten, Haus, Frau, Grundstück und. Und da hören wir gleichzeitig mit, dass die Propheten ja nicht einfach in den luftleeren Raum geredet haben, sondern dass der Bevölkerung beiden klar war, da gibt es Eckdaten von Gott, Gebote, die gelten. Und da merken wir auch, dass die Propheten in ihrer Art und Weise die Heilige Schrift, die Gebote Gottes, die Ordnungen ausgelegt, angewendet haben, einen Bezug dazu hergestellt. Niemand kommt einfach so durch einen Traum in der Nacht auf die Idee, dass diese Vorgänge Unrecht wären. Der Rahmen ist gegeben, weshalb es nicht gut ist. Ja, was wünschen wir uns denn alles? Ja, wir wünschen uns vielleicht einen Sechser im Lotto. Das haben Sie sicher noch nie gewünscht. Oder, ja, gehen Sie selber mal durch Ihre eigene Seele und überlegen Sie, was wünschen wir? Ist ja nicht verkehrt, aber was begehren wir? Was würde ich dem Nächsten gerne abluchsen, ausspannen? Und Sie wissen und ahnen schon, das ist der Stoff, aus dem die Tragödien sind, die Filme. Die spiegeln unser Leben wider. Wünsche, Gier, Neid, die verborgenen Stromfresser in unserem Leben. Soziale Sünden. Wir denken zum Beispiel im Alten Testament an die Geschichte mit Naboth und Ahab. Der König Ahab sagte, bei mir am Palast hat der Naboth ein schönes Grundstück, das liegt so günstig, ich möchte gerne Kohl anbauen. Und er hat einen Weinberg. Sie wissen selbst, welches Grundstück wohl etwas wesentlicher, wichtiger ist. Aber der Punkt ist, es war ein altes Erbgrundstück. Und das Erbgrundstück hat man in Israel nicht verkauft. Denn das sollte dafür sorgen, dass diese Familie und Sippe immer noch eigenen Grund und Boden haben sollte. Damit es keine heimatlose Sippe wird, die nirgendwo mehr andockt und ein Grundstück nicht mehr besitzt. Und das reißt er sich mit List und Tücke mit Hilfe seiner Frau unter den Nagel. Sie kennen die Geschichte. Und der Prophet Elia kommt zu ihm und sagt schöne Grüße. Sie können das selber nachlesen, was er ihm androht. Da ist die verletzte Gerechtigkeit, liebe Brüder und Schwestern, die verletzten Menschen. Hier ist die Rede davon, dass Frauen, so heißt es im Grundtext, aus ihren behaglichen Häusern getrieben werden. Behagliche Häuser heißt, da hat sich jemand schön eingerichtet. Er fühlt sich wohl dort. Und jetzt wird er rausgeschmissen. Und zwar mit Unrecht. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, wir wissen auch von der Insolvenz, von Verschuldung und so weiter. Aber hier wird das gesteuert. Hier wird das noch ein bisschen nachgeholfen durch ein gieriges Beziehungsgeflecht. Und darum die Drohung des Propheten, Vers 3. Siehe, auch ich ersinne Böses gegen dieses Geschlecht. Und die schockierende Aussage, auch Gott kann sich Böses ausdenken. Wie bitte? Ja. Auch Gott denkt sich gegen diese Täter Böses aus. Und wir merken, die Tat und das, was sie erleiden, entspricht sich. Das, was sie tun und erleiden, entspricht sich. In unserem Volksmund gibt es den Spruch, Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich fein. Ja, schön, das kann man gut so sagen, aber wenn man in der Situation ist und auf der Seite der Leidenden steht, dann ist das langsam manchmal sehr quälend, herausfordernd. Das sitzen wir alle in einem Boot. Und es gibt, so sagt Paulus einmal, die heilige Ordnung von Saat und Ernte über unserem Leben. Hier ist die Rede davon, und ich erdenke mir Böses aus, steht hier, und aus ein Unheil, aus dem ihr den Hals nicht herausziehen könnt. Aus dieser Schlinge kommt ihr nicht mehr heraus. Ich habe Ihnen gestern einen Hinweis gegeben auf Sanherib und alle diese Freunde. Es gibt schöne Reliefs, wo Gefangene abgeführt werden und mit so einer Halskrause oder sowas festgesetzt. Da ist keine Flucht mehr möglich. Und so sagt Gott, ich bringe euch auch in eine solche Situation, in der ihr nicht mehr herauskommt und wo man nicht mehr so stolz einherschreiten kann. Vers 3. Es soll eine böse Zeit sein. Also da denkt er wahrscheinlich auch an Umstürze, an Kriege, Umwälzungen. Erinnern Sie sich noch an gestern Abend? Im 723 haben die Assyrer das Nordreich Samaria eingenommen, neu verteilt. 701 kam der König Sanherib und hat 200.000 Menschen aus den 46 Städten in Judäa, die er eingenommen hat, als Gefangene gezählt. Da wurden die Grundstücke neu gemischt, neu verteilt. Sie können sich auch erinnern an Zeiten, in denen so etwas geschehen ist. Ob das zum Guten oder zum Bösen war, ist eine andere Frage. Es wird eine böse Zeit sein. Und nun ist mir etwas aufgefallen. Paulus greift dieses eine Sätzchen heraus. Dieses eine Sätzchen, eine böse Zeit. Und mit der bösen Zeit meint Paulus dann nicht die Assyrer natürlich, sondern die Zeit, die mit der Himmelfahrt Jesu begonnen hat und die endet, wenn Jesus Christus vom Himmel her wiederkommt. Das, was wir die Endzeit nennen. Die Endzeit hat ja nicht 1947 erst begonnen. Sondern diese Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und seiner Wiederkunft. In gewisser Weise nennt Paulus sie eine böse Zeit. Warum? Das hat er von Jesus gelernt. Denn das ist die Zeit, in der auch Jesus sagt, es sind Kriege, Naturkatastrophen, Flüchtlingsströme, Unterdrückungszeiten der christlichen Gemeinde, freie Zeiten, schöne Zeiten, Verführung durch selbsternannte Messiasse und so weiter. Und mittendrin die christliche Gemeinde, Sie und ich und die Gelegenheit, das Evangelium zu bezeugen. mit einer Klinik hier, wie wir es gehört haben, im Ausland, in Deutschland, auf der Ebene der Diakonie, der Wortverkündigung, mitten Mang dabei. Es gibt über diese Zeit noch mehr zu sagen als das. Aber es fällt mir auf, dass Paulus nur einen Teil herausgreift und sagt, diese Jahre bis Christus Wiederkunft sind sehr gemischt. Und das soll uns daran erinnern, dass nichts aus dieser Welt für die Ewigkeit gedacht ist. Wir haben die Gelegenheit, das Evangelium an den Mann zu bringen, auf allen Kanälen, und wollen das schamlos im guten Sinne nützen. Andere Dinge bleiben nicht für ewig. In meiner Bibel steht zum Beispiel nichts davon, dass die D-Mark ewig bleiben würde. Und auch dem Euro gilt diese Ewigkeitsverheißung nicht. Also Sie verstehen mich recht, ich rede nicht leichtfertig darüber, so als einen flotten Spruch. Und jetzt gibt es in Vers 4 eine merkwürdige Reaktion. Diese Menschen sagen, es ist aus. Meines Volkes Land kriegt einen fremden Herrn. Wann gibt ihr uns die Äcker wieder? Das ist das Klagelied derer, die sich die Äcker unter den Nagel gerissen haben. Und in Vers 5 erleben wir die schockierende Botschaft, ja, ihr werdet keinen Anteil behalten in der Gemeinde des Herrn. Das ist eine sehr scharfe Aussage. Wie sollen wir das verstehen? Hier sind Menschen, deren Lebenszweck war, raffen, zusammenraffen, unter Nagel reißen, Häuser, Grundstücke und. Und jetzt wird ihnen gesagt, ihr bekommt aber keinen Anteil an der Gemeinde des Herrn. Und das heißt mit anderen Worten, ihr habt auch euren Gott verloren. Ein Grundstück zu verlieren ist schmerzhaft. Ein Haus durch Unrecht zu verlieren ist noch schmerzhafter. Aber Gott verlieren? Sie gehören nicht mehr zum Volk Gottes. Sie entfernen sich davon. Sie haben keinen Gott mehr, an den sie sich wenden können. Das ist die Botschaft, die Micha hier messerscharf in die Welt setzt. Wir hören diese Drohungen Gottes, die der Prophet weitergibt. Und wiederum denken wir daran, diese Drohungen, die sind kein Theaterdonner, hier wird nicht mit Platzpatronen geschossen, sie sind aber ein Ausdruck der suchenden Liebe Gottes. Im Buch Hesekiel, Kapitel 18 steht, ich habe keinen Gefallen daran, dass ein Mensch ohne Gott verloren geht. Ich freue mich darüber, wenn er umkehrt und mich sucht. Diese Aussage steht mehrfach in Hesekiel 18, also das eine zentrale Kapitel, das uns diese Wirklichkeit bezeugt. Diese Botschaften hier sind dazu gedacht, dass sich Menschen das zu Herzen nehmen. Umkehren und dann erleben, dass Gott sich ihnen zuwendet, dass sie Gott nicht verloren haben und dass auch Gott ihnen mit neuer Vergebung und Gnade begegnet. Hören Sie diese Spannung, die da schwebt? Ihr werdet keinen Anteil haben an der Gemeinde des Herrn, da höre ich noch eine andere Verheißung. Hier ist ja die Rede davon, dass es Umwälzungen gibt, feindliche Eroberungen, was nicht alles. Aber am Ende all dieser Zeit gibt es etwas immer noch, die Gemeinde des Herrn. Die gibt es dann immer noch. Was sagt Jesus? Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde, meine Gemeinde, nicht überwältigen. Das macht mir Mut. Bei allen Umwälzungen, die es gibt in den Ländern, alle Umwälzungen, die vielleicht auch noch über uns kommen werden, es wird immer noch eine Gemeinde geben, eine Gemeinde des Herrn, eine Gemeinde des Auferstandenen, die sich um Jesu Wort schart, die auf ihn hört und zu ihm betet. Das wird uns implizit versprochen. Lesen wir doch mal ein bisschen weiter. Jetzt kommt eine neue Streitfrage. Wer hat denn nun das falsche Gottesbild? Vers 6, geifert nicht, das ist im Grundtext so das Wort, dass jemand eine sehr feuchte, emotionale Aussprache hat. Nicht? Also träufeln heißt es buchstäblich. Vielleicht erinnern Sie sich an Ihren Mathematiklehrer, der vielleicht eine feuchte Aussprache hat und vor dem man sich dann immer so ein bisschen zurückgezogen hat, wenn der auf dem Weg durch die Klasse einem zu nahe gekommen ist. Ich merke an Ihren Reaktionen, dass es hier und da zugetroffen hat. Geifert nicht. So werden Micha und seine Kollegen angesprochen. Das heißt, haltet das Maul. Übrigens, in der Mehrzahl wird dieses Redeverbot geäußert, nicht nur Micha, sondern da gab es auch andere Propheten, die ebenfalls ins selbe Horn gestoßen haben. Geifert nicht. Haltet einfach die Klappe. Und warum? Wir werden nicht so zu Schanden. Ist das Haus Jakob verflucht? Meinst du, der Herr sei schnell zum Zorn? Und da haben wir genau das Zentrum dieser Frage, um die es geht. Meinst du, der Herr sei schnell zum Zorn? Dieser Satz ist ja ein Zitat. Und da merken wir wieder, wie auch die Propheten die Worte Gottes, sofern sie schon damals ergangen sind, in den Gesetz des Mose, in den Erzählungen aus der Geschichte zitiert haben und darauf angespielt haben. Mose begegnet auf dem Sinai nach diesem Bundesbruch Gott. Und Gott sagt zu ihm, lass mich. Das heißt, gib mir freie Hand. 2. Mose 32. Gib mir freie Hand, ich lasse dieses Volk sterben und dich, lieber Mose, mache ich zu einem neuen Volk. Das hätte wieder ein paar hundert Jahre gedauert, aber was soll's. Er ist der Herr der Zeit. Lass mich. Das heißt, was sagst du dazu? Stimmst du zu? Und Mose sagt, Herr, was sollen die Ägypter sagen? Deine Ehre ist in Gefahr. Die werden sagen, naja, rausgeführt aus Ägypten hat er sie, aber dann konnte er sie nicht weiterbringen. Denk an deine Ehre. Und dann sagt er, denk doch an deine Zusage den Erzvätern, Abraham und so weiter. Und hier merken wir auch ganz nebenbei, was Gebet ist. Nicht das fromme Säuseln einer sanften religiösen Seele, sondern das Gespräch mit Gott. Gott lässt mit sich reden. Und dann steht das entscheidende Wort und da reute Gott das Unheil und er tat es nicht. Liebe Brüder und Schwestern, wenn man vom Zorn Gottes redet, muss man auch von dieser provozierenden Botschaft der Reue Gottes sprechen, die unser Denken völlig über den Haufen wirft. Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip, heißt es in einem schönen alten Lied. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Hier merken wir, dort wo Menschen sich umändern, wo sie sein Wort ernst nehmen oder wo hier Mose eintritt und mit Gott redet, dass er mit sich reden lässt. Also verstehen Sie, das sind Dinge, die sind mir zu hoch. Und dort in dieser Begegnung fällt der Satz, Gott redet von sich selber langsam zum Zorn. Geduldig heißt übersetzt Luther. Aber die Grundaussage heißt langsam zum Zorn. Es dauert lange bis dahin. Und hier wird in dieser Diskussion wird diese theologische Botschaft, Gott ist geduldig, aber nicht benutzt, um sich im Glauben darauf zu stützen, sondern in einer grenzenlosen Sorglosigkeit. Gott ist doch in unserer Mitte, im Tempel, kannst du ihn anbeten. Was willst du denn? Es ist uns bisher noch nichts passiert. Gott wird uns bewahren. Also man kann sich auf Bibelworte berufen in einer grundlosen Sorglosigkeit. Oder man kann sie in zitternder Dankbarkeit für sich in Anspruch nehmen. Das sind zwei Paar Schuhe. Es ist dasselbe Gotteswort. Ob wir es so oder so hören. Otto Rodenberg hat einmal gesagt, der Zorn Gottes ist die Energie seiner Liebe. Nanu. Er ist der Inbegriff dessen, was Gott in seiner Liebe zu den Geschöpfen nicht will. Sein Unwillen gegen die Sünde und das Böse. Sein Eifer, mit der er sich der Entfremdung des Menschen widersetzt. Also merken Sie, es geht hier nicht um Wutausbruch und Willkür. Dieser Zorn ist von einer ganz anderen Art als Ihr und mein Zorn, in den meisten Fällen jedenfalls. Insofern können wir diese Dinge nicht rational erklären. Dazu ist unser Verstand nicht geeignet. Wir dürfen aber dem Wort Gottes begegnen und diesem Gott begegnen. Und wir können vom Zorn Gottes nur dann evangeliumsgemäß reden. Und da verweise ich mal auf das letzte Stichwort auf der Folie, wenn wir auch wissen, wie wir vom Kreuz Jesu reden. Dann sind wir an der richtigen Stelle. Denn der Kreuzestod Jesu ist die Offenbarung von Gottes Zorn, dass er das Böse, die Sünde, die diabolische Auflehnung gegen ihn, an der wir auch fleißig Anteil haben, dass er die nicht einfach eins zu eins vergehen lässt, sondern sie richtet, das Urteil fällt. Und das geht nur durch den Tod des einen. Und wir entdecken darin auch die suchende Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, die Vergebung schenken will, die jedem, der diesen gekreuzigten Jesus sucht und in seinem Herzen merkt, ich habe eine Heimweh danach, ich habe ein Verlangen, ihn kennenzulernen, bei ihm anzudocken, dass er ihm diese Vergebung, die der Retter erwirkt hat, zuspricht und sagt, da bist du richtig. Auch das sind keine Dinge, die wir rational fassen können. Das geht überhaupt nicht. Aber die Bibel bezeugt es uns. Und verstehen Sie, vom Zorn Gottes, das ist nicht die Rede vom Wutanfall, sondern angemessen reden wir davon, wenn wir vom Kreuz Jesu Christi reden. Da merken wir, was es bedeutet. In Vers 8 geht es noch ein bisschen weiter. Micha hört sich das an. Ja, meine Rede sind freundlich den Frommen, aber ihr steht gegen mein Volk wie ein Feind. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Grundaussage in 3. Mose 19 oder 3. Mose 18 ist eindeutig. Deinen Nächsten. Tu ihm Gutes. Und ihr behandelt sie wie einen Feind. Wiederum merken wir, die Propheten haben Gottes Worte und Ordnungen, Gebote, die bekannt waren, ausgelegt, angewendet, darauf Bezug genommen. Sie haben nicht irgendein Recht sich aus den Fingernägeln gesogen und gesagt, ich finde das einfach gut. Ganz nebenbei in Klammern gesagt, wir merken dann auch schon, wenn wir heute Nachmittag zu dem Thema der Prophetie im Neuen Testament kommen, Prophetie ohne Schriftbezug, das haut nicht hin. Prophetie ohne Bezug zur Bibel, ohne Messen an der Bibel, das läuft nicht. Und hier ist nochmal die Rede, Vers 9. Ihr treibt die Frauen weg aus ihren behaglichen Häusern und nehmt von den Kindern den Schmuck von immer. Macht euch auf, ihr müsst davon. Micha redet am Schluss noch einmal ganz drastisch. Er redet am Schluss noch einmal ganz drastisch und sagt, wenn ich ein Irrgeist wäre, ein Lügenprediger, der von Bier und Wein predigt, also wie sie saufen und schwelgen sollen, der das Wohlstandsevangelium predigt, ein Wohlstandsevangelium Bier und Wein für alle, ohne dass du dich im Herzen ändern musst. Ohne dass dein praktisches Leben dadurch beeinflusst ist. Das wäre der richtige Preacher für dieses Volk. Das ist ein Ausdruck des Sarkasmus, aber auch der tiefen Verzweiflung, der tiefen Not. Ich weiß nicht, ob Sie und ich, wenn wir Pfarrer gewesen wären, ob wir gerne in der Gemeinde des Micha gedient hätten. Weiß ich nicht, ich glaube es eher nicht. Wir merken, Micha redet Klartext, weil Gott Klartext redet. Aber wenn Sie dahinter immer wieder hören, die suchende Liebe Gottes, die Menschen aus ihrer selbstgefälligen, satten Sicherheit aufschrecken will, damit ein Mensch überhaupt erstmal wach wird vor Gott und dass in ihm dann diese Sehnsucht wach wird nach dem lebendigen Gott, dessen Herz du im Kreuz Jesu Christi finden kannst. Das ist eine Botschaft, die weiterzugeben in diesen Generationen, in denen wir leben, sich immer noch lohnt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.